Zunächst auch meine herzlichen Segenswünsche für den kleinen David und für seine Familie. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Wir feiern ja heute Morgen das Abendmahl und darum möchte ich auch zu diesem Thema einige Gedanken weitergeben. Es ist bekannt, dass es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen dem heiligen Abendmahl und dem jüdischen Passamahl, aber dieser Zusammenhang, der ist wahrscheinlich den meisten von Ihnen geläufig, denn da wird sehr oft drüber gepredigt, besonders in der Karwoche ist das ein wichtiges Thema. Ich möchte heute Morgen dagegen unser Augenmerk auf einen anderen, auf einen weiteren Zusammenhang richten. Und zwar ist die Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Einmal möchte ich auf einen roten Faden weisen, der sich durch alle Evangelien hindurchzieht, um dann im zweiten Teil, mehr systematischen Teil, einige Aspekte unserer Herrenmahlsfeier zu beleuchten. Das letzte Abendmahl, das muss man auch in Verbindung mit all den Mahlfeiern sehen, welche Jesus während seines Lebens hier auf der Erde gehalten hat. Auf diese Weise fällt nämlich ein neues Licht auf das Abendmahl, weil es dann auch im Kontext der Botschaft und der Mission Jesu gesehen wird. In der Überlieferung der Evangelien nehmen Berichte über Mahlzeiten, an denen Jesus teilgenommen hat, einen wichtigen Platz ein. So berichten etwa alle vier Evangelien von der Speisung der 5000. Matthäus 14, Markus 6, Lukas 9, Johannes 6. Die Bibelstellen stehen hier hinten auch auf dem Infoblatt, wo Jesus 5 Brote und 2 Fische vermehrt, sodass eine riesige Menschenmenge satt wird. In diesem Bericht tritt Jesus als der Gastgeber auf. Er, der andere zum Essen bittet. Und wenn auch sonst in den Evangelien, zumindest vor der Auferstehung, keine weiteren Mahlzeiten ausdrücklich erwähnt werden, in denen Jesus als Gastgeber auftritt, so ist es doch ziemlich wahrscheinlich, dass es solche gegeben hat. Immerhin hat Jesus bei vielen dadurch Anstoß erregt, dass seine Jünger nicht gefastet haben, wie es etwa die Jünger des Johannes, des Täufers, getan haben. Von Jesu Jüngern heißt es, sie essen und trinken, Lukas 5. Und Jesus selbst wird mit Johannes dem Täufer verglichen, um dann als Fresser und Weinsäufer bezeichnet zu werden. Natürlich ist das gehässig gemeint, und diffamierend, aber immerhin. Jesus verkörperte also nicht jenen frommen Typ, der sich durch Fasten und Askese auszeichnete. Schlimmer noch, indem er mit Zöllnern und Sündern zusammen zu Tische saß, machte er sich in den Augen der Pharisäer vor allem unrein. Und diese wiederholt vorgetragene Kritik, dass die Festmahle, zu denen Jesus eingeladen wurde oder an denen er teilnahm, nicht zeigen, dass diese nicht vereinzelte Ereignisse waren, so sporadisch hier und da, sondern dass das charakteristisch war für sein Leben, für seinen Umgang mit den Menschen. Aber ob Jesus nun Gastgeber war oder Gast, immer war das Mahl ein Zeichen seiner Offenheit, ein Zeichen seiner Bereitschaft, andere zu empfangen und anzunehmen. Der Anstoß, den er gab, lag hierin. Auf der einen Seite verkündete Jesus ja das Kommen oder die Nähe des Reiches Gottes und auf der anderen Seite hatte er Umgang mit Zöllnern, Huren und Sündern. Und dadurch erweckte er natürlich den Eindruck, dass auch diese Menschen willkommen sein im Reiche Gottes. In Markus 2, 17 lesen wir, als die Pharisäer sahen, dass er mit Zöllnern und Sündern aß, sagten sie zu seinen Jüngern, Warum ist er mit den Zöllnern und Sündern? Und Jesus hörte es und sprach zu ihnen: Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder. Und an dieser Stelle sehen wir, dass das gemeinsame Mahl Jesu mit den Sündern das Zeichen dafür war, dass die Kluft zwischen Gott und dem Sünder aufgehoben wurde. Wenn eine zerbrochene Beziehung wieder geheilt wird, dann wurde dies mit einem gemeinsamen Mahl besiegelt. In Johannes 21 lädt der auferstandene Herr seine Jünger zum Mahl am Ufer des Sees Genezareth ein. Zu einem auf dem Kohlefeuer gebratenen Fisch gibt es Brot. Jesus sagt: Kommt, haltet das Mahl. Ein Zeichen dafür, dass die durch diese turbulenten Ereignisse rund um die Gefangennahme und die Kreuzigung Jesu, diese schwer angeschlagene Gemeinschaft, dass die jetzt wiederhergestellt war. Und in Offenbarung 3, Vers 20 spricht der erhöhte Herr: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wörtlich steht da, werde ich zu ihm hineingehen und mit ihm essen. Ganz einfach. Das ist ein bekannter Vers, der oft in evangelistischen Gesprächen verwendet wird, und dann ist die Tür des Herzens im übertragenen Sinne gemeint, und das gemeinsame Essen ist dann ein Bild für diese innige Gemeinschaft mit Jesus. Wie kommt es nun, dass Jesus so oft und ausdrücklich mit Mahlzeiten und Festgelagen in Zusammenhang gebracht wird? Warum wird gerade diese Handlung so explizit herausgestellt? Dazu müssen wir einen kurzen Blick ins Alte Testament werfen, vor allem zum Propheten Jesaja. Bereits beim Propheten Jesaja wird nämlich die Herrlichkeit der Endzeit in dem eindrucksvollen Bild eines großen Festmahls dargestellt. Jesaja 25: Und rüsten wird auf diesem Berge, Zion ist hier gemeint, rüsten wird auf diesem Berge der Herr der Heerscharen allen Völkern ein Mahl von fetten Speisen, ein Mahl von alten Weinen, von markigen Speisen, von alten geläuterten Weinen. Muss für die Menschen hier im Markgräflerland irgendwie besonders wohllautend klingen. Und dann in Jesaja 2: Und alle Völker werden zu ihm hinströmen und viele Nationen werden sich aufmachen und sprechen: Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn. Und in diesem Bild vom göttlichen Gastmahl verdichtete sich die Hoffnung Israels hinsichtlich seines Heils und des Heils der Welt. Das Bild des Festmahls ist also das Bild, mit welchem die Bibel das Reich Gottes illustriert. Es ist ein Bild ausgelassener Freude, von Unbeschwertsein, von Erlöstsein, ein Bild von nach Hause gekommen sein, ein Bild von Shalom. Das gemeinsame Mahl war das Realsymbol für die Vergebung der Sünden und für die Teilnahme am zukünftigen Reich Gottes. Es hat darum auch eine tiefe Bedeutung, wenn etwa im Gleichnis vom sogenannten verlorenen Sohn, dessen Heimkehr mit einer Festmahlzeit gefeiert wird. Und auch zur Zeit Jesus war dieses alttestamentliche Bild im jüdischen Volk geläufig, zum Beispiel in dem Sprichwort, das wir in Lukas 14 lesen: Selig ist, wer am Mahl im Reiche Gottes teilnehmen wird. Und auch Jesus verwendet das Bild der zum Festmahl hinströmenden Völker, wenn er sagt in Lukas 13: Und sie werden von Morgen und von Abend und von Mitternacht und von Mittag, also von allen vier Himmelsrichtungen, werden sie kommen und sich im Reiche Gottes zu Tische setzen. Wenn Jesus das Reich Gottes mit Hilfe von Gleichnissen den Menschen anschaulich machen will, dann verwendet er wiederholt das Bild der Festmahlzeit, insbesondere auch das Bild des Hochzeitsmahles. Und dieses Bild des Hochzeitsmahles ist nun besonders aufschlussreich, weil es nicht nur eine Illustration des Reiches Gottes ist, sondern auch die Sendung Jesu verdeutlicht, etwa im Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Jesus ist derjenige, in dem sich die alte Verheißung der Propheten Israels erfüllt. In ihm kommt das angekündigte Festmahl Gottes den Menschen ganz nahe. Durch Jesus und in Jesus lädt Gott ein, an dem verheißenen Festmahl teilzunehmen. Natürlich, es ist noch nicht so weit. Das große Festmahl ist noch in Vorbereitung, aber die Einladungen werden schon verschickt. Und um das Bild der Einladung weiter zu gebrauchen, Jesus selber ist die Einladung, die Gott uns schickt. Wer an einem Fest teilnehmen will, muss auf die Einladung eingehen. Wenn du also an Gottes großen Fest teilnehmen willst, musst du auf Jesus eingehen. Dazu ist Jesus in diese Welt gekommen, damit am Ende der Zeiten die Plätze an Gottes Festtafel besetzt sind. Und nun stellt sich heraus, dass die ursprünglich Geladenen sich auch weigern können. Ich habe einen Acker gekauft, sagt der eine, und muss ihn besichtigen. Ich habe 5 Jochochsen gekauft und muss sie prüfen. Ich habe eine Frau genommen und kann deshalb nicht kommen. In Lukas 14. Und dann sendet der Herr des Festmahls seinen Knecht auf die Straßen, an die Hecken und Zäune mit den Worten: Führet die Armen und Krüppel und Blinden und Lahmen hier herein. Und dieses Gleichnis zeigt deutlich, dass die Mahlzeiten Jesu mit den Sündern und Zöllnern vorausweisen auf die große endzeitliche Gemeinschaft im Reiche Gottes. Und so gesehen haben diese Festmahlzeiten Jesu einen hohen Symbolgehalt. Sie sind die sichtbare Darstellung seiner Verkündigung. Und es besteht ein enger Zusammenhang zwischen seiner Botschaft der Sündenvergebung und der Gemeinschaft am Tisch. Alles, was uns von Gott und seinem Heil trennt, wird in der Gemeinschaft mit Jesus weggenommen. Jesus ist der Immanuel, so wie wir es Weihnachten gehört haben. Immanuel, der Gott mit uns. In dieser Linie steht auch das letzte Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat. Es ist gleichsam die Zuspitzung, der Gipfelpunkt all jener Mahlzeiten, die Jesus mit den Menschen gehalten hat. Das Herrenmahl ist die sichtbare Darstellung des Heils Gottes, welches ja in der Gemeinschaft mit Gott selbst besteht. Und wenn wir das Brot und den Wein empfangen, dann stehen auch wir gleichsam in diesem großen Zusammenhang. Die Feier des Herrenmahls heute Morgen ist sozusagen die lokale Realisierung jener alten Verheißung aus dem Buch Jesaja. Und lassen Sie uns darum noch einmal genauer hinsehen und fragen, was unsere Rolle in dieser Mahlfeier ist. Wie feiern wir das Herrenmahl? Worauf richten wir unsere Blicke? Und dieses Stichwort Blickrichtung, das ich gewählt habe, das soll uns helfen, unsere Position und unsere Haltung deutlicher zu erkennen. Und ich möchte dabei 5 Blickrichtungen unterscheiden. Das erste: Wenn wir das Herrenmahl empfangen, schauen wir zuerst zurück. Zurück in die Vergangenheit. Wir schauen zurück auf das Kreuz von Golgatha. Wir schauen zurück und bekennen und wir bezeugen, dass Jesu Tod am Kreuz das Fundament unserer Erlösung ist. Dort am Kreuz hat er sein Leben für mich gegeben. Dort wurde mit meiner Sünde abgerechnet. Oder wie Martin Luther es mal ausgedrückt hat, dort geschah der fröhliche Tausch oder der fröhliche Wechsel, der Tausch, durch den ich froh werde. Denn ich gab ihm meine Sünde und den Schmutz meines Lebens und er gab mir seine Gerechtigkeit und seine Reinheit. Und wenn ich sozusagen eines Tages vor dem heiligen Gott stehen muss und er mich dann fragt, wie ich wohl auf die absurde Idee gekommen bin, dass ich in den Himmel komme, dann werde ich nicht sagen, ich war ein anständiger Mensch oder ich habe passable Leistungen aufzuweisen. Nein, in dieser Situation werde ich ganz allein auf das Kreuz Jesu zeigen und sagen, er hat für alle meine Sünden vollkommen bezahlt. Und darum schreibt Paulus im 1. Korinther 11, so oft ihr von diesem Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und dass Paulus die Feier des Abendmahls als Verkündigung bezeichnet, bedeutet, dass wir nicht lediglich eines in grauer Vergangenheit liegenden Ereignisses gedenken, sondern dass dieses Ereignis immer noch gegenwärtig ist, aktuell ist. Wir gedenken des Todes Jesu, aber wir gedenken nicht eines Toten. Und das wiederum beinhaltet, dass nicht unsere Gedanken und unsere Verkündigung als menschliche Akte im Mittelpunkt stehen, sondern dass Jesus Christus, als der Gekreuzigte und Auferstandene, durch seinen Geist jetzt in unserer Mitte gegenwärtig ist. Nach Johannes 14, 26 erinnert uns ja der Heilige Geist daran, an die Worte Jesu und erinnert uns auch daran, was das Kreuz Jesu bedeutet. Und damit sind wir beim zweiten Aspekt. Jesus ist in der Vergangenheit einmal gekommen, darauf blicken wir zurück. Aber er wird noch einmal wiederkommen und darauf blicken wir voraus. Unser Blick richtet sich also zugleich auch auf die Zukunft. Als Jesus mit seinen Jüngern das heilige Abendmahl feierte, sagte er zu ihnen, ich werde von nun an nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis zu dem Tag, wo ich es mit euch neu trinken werde im Reich meines Vaters. Matthäus 26. Jetzt können wir Jesus nicht sehen. Jetzt leben wir im Glauben an ihn. Wir leben in der Erwartung, in der Hoffnung. Aber das geht vorüber. Einmal werden wir ihn sehen, wie er ist. Und dann werden wir gemeinsam mit ihm das Abendmahl feiern. Und die heutige Feier des heiligen Abendmahls, die hilft uns, diese Hoffnung lebendig zu halten, bis er kommt. Maranatha, Herr, komm. Und so geht das Gedenken des Todes Jesu hinüber in die Bitte um das Kommen Jesu. Und dann kommen wir zum dritten Aspekt, zur dritten Blickrichtung. Wir schauen zurück im Glauben. Wir blicken erwartend voraus und wir sehen nach oben in Dankbarkeit. Die Feier des heiligen Abendmahls ist eine besondere Gelegenheit, Gott zu danken und zu loben. Eine besondere Gelegenheit, ihn anzubeten, ihn zu ehren. Wir halten inne und wir betrachten diese Liebe Gottes. Wir verwundern uns, dass Gott diese Welt nicht einfach sich selbst überlässt, sondern dass er einen Rettungsplan bedacht hat. Wir verwundern uns, welche unglaubliche Geduld Gott mit jedem Einzelnen von uns gehabt hat und immer noch hat, dass er uns nachgeht, uns anspricht, uns stärkt, uns immer wieder vergibt, uns festhält, uns annimmt. Das ist doch nicht normal. Das ist doch zum Staunen. Und sobald diese Einsicht in uns zu dämmern beginnt, wird sich unweigerlich eine Reaktion einstellen, nämlich das Danken. Danke, Herr. Und darum nennt Paulus den Abendmahlskelch auch den Kelch der Danksagung. Den Kelch der Danksagung, über dem wir Dank sagen. 1. Korinther 10. Dieser Aspekt ist schon frühzeitig in viele alte Abendmahlsliturgien eingeflossen. Dort, wo kurz vor dem Brechen des Brotes und dem Ausschenken des Weines die Gemeinde aufgefordert wird, erhebet die Herzen. Sursum corda, erhebet die Herzen zum Dank. Wir blicken zurück, wir blicken nach vorn, wir blicken nach oben und wir schauen nach innen. So schreibt der Apostel, ein Mensch aber prüfe sich und so esse er von dem Brot und trinke aus dem Kelch. 1. Korinther 11. Warum nach innen blicken? Was denken wir durch diese Innenschau zu entdecken? Wollen wir vielleicht sehen, ob wir würdig genug sind, am Abendmahl teilzunehmen? Meinen wir im Inneren unsere frommen Verdienste oder unseren guten Charakter zu erkennen? Nun, wenn wir diese Dinge suchen, dann ist es Zeitverschwendung. Wir haben es nicht verdient und wir sind nicht würdig, das heilige Abendmahl zu empfangen. Wenn Paulus schreibt, ein Mensch aber prüfe sich, dann meint er kein verbissenes Wühlen in der eigenen Seele oder in den eigenen Gefühlen. Was er meint ist, Mensch, stell dir ein paar einfache Fragen. Glaubst du, dass Jesus Christus für deine Sünden am Kreuz gestorben ist? Bist du bereit, ihm den Zugang zu deinem Leben zu geben? Bist du bereit, deinem Nächsten zu vergeben? Wenn du auf diese Fragen mit Ja antworten kannst, dann komm, iss und trink. Und dieses Prüfen muss natürlich jeder persönlich vornehmen. Das kann nicht ein anderer tun, das kann nicht der Pastor oder die Gemeindeleitung. Aber warum ist diese Selbstprüfung so wichtig? Das hängt jetzt mit dem fünften Aspekt zusammen. Zurück, nach vorn, nach oben, nach innen und schließlich wir schauen um uns herum. Und was sehen wir? Wenn wir uns umschauen, wir sehen Brüder und Schwestern im Herrn. Diese Frau da ist deine Schwester im Herrn. Erkenne das. Der Mann da ist dein Bruder im Herrn. Nimm ihn an. Es sind alles Menschen, zu denen Jesus Christus Ja gesagt hat. Sag du auch Ja. Weil es ein Brot ist, sagt der Apostel in 1. Korinther 10, weil es ein Brot ist, sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir haben alle Anteil an dem einen Brot. Es ist ein Brot und jeder kriegt gleich ein kleines Stückchen davon. Es ist ein Leib und jeder ist ein Teil des einen Leibes von Jesus Christus. Wenn wir zu Christus gehören, dann gehören wir auch zueinander. Und dieser Aspekt liegt schon in den Worten Jesu beschlossen, wenn er beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, das für euch vergossen wird. Und so wie es zu dem alten Bund ein Bundesvolk, nämlich Israel, gehört, so gehört zum neuen Bund auch ein Bundesvolk, die Gemeinde, der Leib Christi. Es ist eine Tragödie der Kirchengeschichte, dass ausgerechnet die Elemente, welche die Einheit des Leibes Christi zum Ausdruck bringen sollten, so oft zu Streit und Spaltungen unter Christen geführt haben. Zum Beispiel die Tauffrage, aber auch das Abendmahl. Wie also empfangen wir das Abendmahl? Wir schauen zurück im Glauben. Wir schauen voraus in Hoffnung. Wir blicken nach oben in Dankbarkeit. Wir sehen nach innen in Selbstprüfung. Wir schauen uns um in Liebe. Möge Gott uns das schenken. Amen.